Im Psalm 91, Vers 11 geht es darum, dass Gott seinen Engeln befohlen hat, dich zu behüten auf allen deinen Wegen. Und manche von euch können ja jetzt noch nicht mal lesen. Und dann haben wir uns überlegt, machen wir das ein bisschen anders. Testen jetzt die Flexibilität der ganzen Gemeinde, aber ihr könnt ja schön mitlesen. Es wird jetzt immer wieder zwischendrin den Vers 11 geben, denn das ist der Leitvers. Und dazu wird es auch Bewegungen geben. Das heißt, ihr könnt einfach die, die noch nicht lesen können, Bewegungen mitmachen und ganz am Ende könnt ihr alle den Vers 11 und alle anderen sprechen einfach den Psalm 91 gemeinsam mit uns mit. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Wenn auch 1000 fallen zu deiner Rechten, und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Denn der Herr ist deine Zuversicht. Der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Amen. Bevor wir jetzt nach unten gehen, wird euch der Andreas noch ein Segenswort mitgeben.
Und dazu wollen wir aufstehen. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen dafür danken, dass wir in diesen Augenblicken dir unsere Schüler anvertrauen dürfen. Wir vertrauen dir an, die morgen zum allerersten Mal, den nächsten Tagen zum allerersten Mal in die Schule gehen. Wir vertrauen dir die an, die einen Schulwechsel vor sich haben. Wir vertrauen dir die an, die einfach ein Jahr weiter marschieren. Und wir vertrauen dir die an, die irgendwie, wie wir es vorhin gehört haben, mit Schule zu tun haben. Und wir danken dir, dass du über unseren Schülern wachst, dass du sie begleitest, dass du ihnen hilfst, dass du ihnen beistehst, dass du weißt, wo Schule für sie inspirierend gut, schön ist und wo es angstvoll, schwierig, doof ist, du bist dabei, du gehst mit. Und wir danken dir, dass wir als Gemeinde in deinem Namen unsere Schüler segnen dürfen und dich bitten, dass du mit ihnen bist. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Seid bewahrt in Christus. Amen. Ihr dürft ausziehen. Und halt, gleich mal, bevor sie alle wieder hinsetzen, während die alle ausziehen, haben sie eine Chance, die freien Plätze vorne einzunehmen, damit das Loch nicht so dramatisch ist, wenn jetzt gleich diese 50, 60, 70 hier rausziehen. Deswegen, bevor sie sich setzen, überlegen sie mal, ob sie noch ein, zwei Minuten stehen bleiben. Ansonsten nehmen sie wieder Platz. Und wer will, darf aufrücken. Ohne Aufpreis. Engel bringen frohe Kunde. Ich wusste ja, dass ich lange Urlaub hatte, aber dass ich so viel verpasst habe, das habe ich dann doch nicht geahnt. Also, wir gehen einmal in die Bekanntgaben rein, die für heute dran sind. Auch für diesen Gottesdienst gilt, dass nach dem Gottesdienst Menschen aus der Gemeinde da sind, um mit ihnen zu unserem Gott zu kommen und zu beten. Wir dürfen gerne einen anderen Anspruch nehmen. Wir haben auch heute wieder unten im Untergeschoss, im Kurraum 1, 2, Aula, Terrassenbereich, dann die Chance für eine Tasse Kaffee und Tee nach dem Gottesdienst und für unsere Gäste im Haus 12.30 Uhr, wie bekannt, dann das Mittagessen. Ein Blick in die Woche. Sie haben ja schon die ganzen durchlaufenden Bilder und Hinweise gesehen. Wollen wir ganz besonders auf eine Neuerung aufmerksam machen. Denn ab Dienstag, den 10. September, gibt es eine neue Gruppe. Nämlich wir haben die Mini-Jungschar. Die Mini-Jungschar startet Königskinder, so steht's drüber, für Kinder ab 4 Jahre. Hier steht drauf, glaube ich, ab 4 Jahre, wunderbar. Also die entsprechenden kleinen Flyer liegen außen vor, dürft ihr gerne mitnehmen und eure Kinder dann für diese Mini-Jungschar bringen. Dienstag alle 14 Tage, 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr in Gruppenraum 5. Freuen uns sehr für das Angebot für die Mini-Jungschar. Sehr, sehr gut. Dann haben wir am kommenden Samstag eine weitere Besonderheit. Wir wollen nämlich ganz herzlich einladen zu einem Seelsorgetag. Norbert Rose wird sprechen zum Thema frei oder doch nicht frei. Der Christ im Nebel von Römer 7. Wir wissen, oder viele von uns wissen Römer 7. Das ist so ein Kapitel in dem großen Römerbrief, was immer zu ganz enormen Auseinandersetzungen geführt hat, was so das biblische Menschenbild betrifft. Und wir laden ganz herzlich ein zu diesem Seelsorgetag mit Norbert Rose und ermutigen sich dafür anzumelden. Kommenden Sonntag ist dann neben unserem normalen Gottesdienst der Hinweis, dass dann der Wechsel in den Kindergottesdienstgruppen dran ist. Je nachdem, wie alt eure Kinder sind, rutschen die ja dann eine Gruppe weiter. Und für den kommenden Sonntag ist auch wichtig, dass wir im Anschluss an unseren Gottesdienst um 11.45 Uhr dann die Segnung von Tavi Mees haben werden, dem Sohn von Andreas und Anne-Claire Mees. Herzliche Einladung an die Gemeinde, an dieser Kindersegnung teilzunehmen. Was ist sonst noch wichtig? Natürlich einmal ein ganz herzliches Dankeschön auszusprechen an die, die im vergangenen Dienstag an der Kuvertieraktion der berühmten Freundesbriefe beteiligt waren. Diesmal im September natürlich insbesondere mit dem neuen Konferenzkalender, der jetzt natürlich hier tausendfach rausgegangen ist. Und wir begleiten diese Aussendungen mit unserem Gebet, dass dann unsere Zielpublikum sagt, ja, gerne zu dem oder der Veranstaltung möchte ich gerne kommen. Und alle die jetzt irgendwie im Livestream verbunden sind, natürlich sind all diese Daten auch auf der Homepage einsehbar. Oder sie lassen sich noch ganz fröhlich so einen Konferenzkalender oder auch 5 oder auch 10 oder 500 für ihre Werbeaktion zuschicken. Das ist selbstverständlich möglich. Also vielen Dank, Konferenzkalender 25. Der ist raus. Und ja, wir haben auch schon den ersten Fehler entdeckt. Das ist immer der spannende Moment. Wer findet den ersten Fehler? Also einen haben wir schon. Es werden noch mehr werden. Aber von daher haben Sie nicht mehr diese Prio-Rolle. Die ist schon vergeben für den ersten Fehler. Dann haben wir noch einen weiteren Hinweis. Nämlich das nächste große Ereignis, was auf uns zukommt als Gemeinde, ist natürlich unsere Gemeindefreizeit. Die Gemeindefreizeit vom 2. bis zum 6. Oktober. Auf ihren Plätzen liegen da die entsprechenden Flyer aus. Ganz, ganz, ganz viele haben sich schon angemeldet. Wie jedes Jahr ist unser Haus schon fröhlich voll, das ist klar. Aber wir haben gelernt vom letzten Jahr zu diesem Jahr und haben gesagt, wir wollen das irgendwie hinkriegen, dass wir das Kontingent für Tagesgäste mit Mahlzeiten deutlich erweitern. Das haben wir geschafft. Und tatsächlich, es gibt also noch richtige Plätze für die Teilnahme als Tagesgäste mit den Mahlzeiten. Dafür dürfen Sie sich gerne anmelden. Dran teilnehmen ohne Mahlzeiten kann man ja immer. Aber jetzt haben wir noch dieses Kontingent dazu, damit wir wirklich auch so weit wie möglich als Gemeinde hier im Haus einen Teil schlafen können, einen Teil schlafen und essen kann, einen Teil nur essen kann und manche dann eben am Ende tatsächlich einfach nur dabei sind. Und wir freuen uns auf diese Gemeindefreizeit. Bitte meldet euch entsprechend an. Letzter Hinweis. Am 26. August ist unser Gemeindemitglied Emil Heitzmann verstorben. Die Beerdigung von Emil Heitzmann, die war schon am vergangenen Dienstag. Auch das wollen wir gerne der Vollständigkeit halber noch mitteilen. Wir wollen gemeinsam singen, bevor wir auf das Wort Gottes für diesen Sonntag hören. Rede du selbst, Vater, zu mir.
Als Grundlage der Predigt hören wir auf Worte Gottes aus Philipper 4, die Verse 10 bis 23. Ich bin aber hoch erfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen. Ihr wart zwar immer darauf bedacht, aber die Zeit hat's nicht zugelassen. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides, satt sein und hungern. Beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Doch ihr habt wohlgetan, dass ihr euch meiner Bedrängnis angenommen habt. Denn ihr Philipper wisst, dass am Anfang meiner Predigt des Evangeliums, als ich auszog aus Mazedonien, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat, im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich habt ihr etwas gesandt für meinen Bedarf, einmal und danach noch einmal. Nicht, dass ich das Geschenk suche, sondern ich suche die Frucht, damit sie euch reichlich angerechnet wird. Ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe in Fülle, nachdem ich durch Epaphroditus empfangen habe, was von euch gekommen ist. Ein lieblicher Geruch, ein angenehmes Opfer, Gott gefällig. Mein Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Gott aber und zum Vater sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Grüßt alle Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus dem Haus des Kaisers. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Ich lade euch ein, miteinander uns vor Gott zu stellen zum Gebet und zum anschließenden Lobpreis. Himmlischer Vater, dir sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du verdienst Lob, du bist der Größte und Herrlichste. Und wir danken dir von Herzen, dass wir so als Gemeinde vor dich kommen dürfen. Durch Jesus Christus, durch das, was er getan hat, durch das, dass er den Weg erkämpft hat, dürfen wir Kinder Gottes heißen und deinen Namen heute Morgen groß machen. Und wir danken dir besonders dafür, weil wir wissen so oft, auch in der vergangenen Woche und auch schon an diesem Morgen, verhalten wir uns nicht dementsprechend, wie es dir gebührt. Strahlt unser Leben nicht deine Ehre aus. Ich danke dir. Wir danken dir, dass du dafür Vergebung hast, uns immer wieder reinigst und wir grundsätzlich frei geheiligt und dir gleichgemacht in deiner Gerechtigkeit vor dir sein dürfen. Wir legen dir diesen Sonntag hin, den verschiedenen Gemeinden in unserem Land, wo dein Wort gepredigt wird, schenk, dass es trifft, dass es ausgeht, dass Menschen dich sehen dürfen. Segne deine Gemeinde weltweit, auch die, die in ganz anderen Umständen zu dir kommen, stärke sie, stehen weit, zeig du ihnen deine Perspektive von Ewigkeit und schenk, dass auch Verfolger und Unterdrücker Umkehr erfahren dürfen. Danke für die Kinder in unseren Reihen, wie wir sie hier unter uns hatten. Sei du bei ihnen, segne auch die Mitarbeiter, gewinn Liebe für sie. Und jetzt legen wir dir Andreas hin, gib ihm Vollmacht, dein Wort uns auszulegen. Gib uns offene Ohren zu hören, was es in unsere Herzen fallen. Und wir stellen dich in unsere Mitte. Dir sei die Ehre. Amen.
Sie dürfen wieder Platz nehmen. Heute war der Ablauf ein bisschen anders. Beruhigend, dass das jemand so viel Jüngerem passiert, wo das demenzielle Syndrom nicht zugeschlagen hat. Ne? Danke, danke. Das ist das Thema für die Predigt. Manche fanden das Thema zu kurz, ich finde das ausreichend. Danke, Ausrufezeichen, denn das ist tatsächlich das Thema des Apostels Paulus. Das ist im Grunde genommen das Thema des Philipperbriefes. Und jetzt kommen wir gleich darauf zu sprechen, dass wir heute Morgen, wie so oft auf der Laö, ganz ungleiche Startbedingungen haben. Denn wenn der normale Gottesdienstbesucher sich fragt, warum heute jetzt Philipper 4, 10 fortfolgende, dann ist die Antwort ganz einfach, weil bei den Teensbibeltagen der Philipperbrief dran war. Die haben den letzten Tagen intensiv den Philipperbrief gelesen und studiert. Kapitel 1, 2, 3, 4, haben einen Höhepunkt nach dem anderen durchgearbeitet. In 1 angefangen, sich vergegenwärtigt, dieses wunderbare Geschenk. Ich bin gewiss, dass der Christus euch zum Ziel führt. 1, 26, interessantes Teenager-Thema. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Dann in Philipper 2, der Wahnsinns-Christus-Hymnus. Seine Erniedrigung und seine Erhöhung mit all dem, was dazugehört. Die haben Kapitel 3, die Rechtfertigung aus Glauben, besprochen. Sind in 4 bei der optimalen Freude gelandet. Freude, 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 überall Freude. Das war gestern das Thema des Jugendtags. Und jetzt bleibt der Rest. Das ist der Rest. Ja, die haben mich gefragt, ob ich zufrieden bin mit dem Rest. Sonst hätten sie das gestern irgendwie noch reingewurschtelt. Ich sage, nein, nein, ich nehme den Rest. Gebt mir den Rest. Gebt mir Philipper 4, 10 fortfolgende, denn das ist kein Rest. Das ist kein Rest. Ja, richtig, es ist das Thema des Paulus. Und es ist das Thema des Philipperbriefes, Danke sagen. Denn der äußere Anlass für den Philipperbrief ist tatsächlich, ein ganz schlichter Paulus will Danke sagen. Er hat nämlich von dieser Gemeinde in Philippi ein großzügiges Geschenk, ein großzügiges Geldgeschenk bekommen. Die sind ihm entgegengekommen, haben einen hohen Betrag zusammengelegt, eine Legation, die es überbracht hat, wie es damals möglich war, das mit IBAN hat nicht so funktioniert. Also auf jeden Fall, sie haben es überbracht, haben das Geld gegeben und jetzt natürlich, was macht man, wenn man sowas geschenkt bekommen hat? Man sagt, danke. Der Philipperbrief ist im Grunde genommen ein Quittungsschreiben. Ja? Das, was Sie so von der Höhe bekommen, wenn Sie Ihre Spenden hier ansammeln, dann sagen wir Danke. So. Und weil man sowieso schon Danke sagt, weil es überwiesen worden ist, sagt man nicht nur, es ist quittiert worden. Der Quittierungssatz ist übrigens Vers 18. Ich habe alles erhalten. Ja? Das ist juristisch die Quittung. Ich habe alles erhalten. Unterschrift Paulus. Alles angekommen. Hat das ein bisschen ausgebaut. Die anderen 4 Kapitel dazu. Wir sind ja über die Maßen dankbar. Einmal, dass die Gemeinde Philippi da auch wirklich gespendet hat. Zum anderen, dass Paulus geantwortet hat. Und zum dritten, dass er eben nicht nur gesagt hat, hab alles erhalten, danke euer Paulus. Sondern wir diesen wunderschönen Philipperbrief bekommen, von dem wir wissen, dass er selbst, der Apostel Paulus, im Gefängnis saß, als er diesen Brief geschrieben hat. Man kann sich streiten, ich weiß gar nicht, was ihr da an unterschiedlichen Theorien in den Teensbibeltagen weitergegeben habt. Man kann sich streiten, das tun wir, bis der Herr wiederkommt, in welchem Gefängnis er saß. Das ist jetzt sekundär. Wichtig ist, es ist ein Gefangenschaftsbrief und Paulus ist der, der jetzt hier seinen Dank zum Ausdruck bringt gegenüber der Gemeinde in Philippi. Das ist der Grund. Ich, Paulus, sage euch, der Gemeinde in Philippi, danke. Aber komisch, oder? Paulus ist so anders, dass selbst beim Dankesagen der nicht normal ist. Das hätte also wirklich gereicht zu sagen, danke, und das habt ihr wiederholt gemacht und ich freue mich riesig und es geht mir wirklich großzügig durch euch, habe die Fülle. Das alles, das hätten wir ja noch verstanden, aber komisch, was der Paulus macht. Es ist fast für unseren Kulturbereich ein bisschen geschmacklos. Es ist fast frech, wie der sich verhält. Es ist so eigenartig, wie er das hier formuliert. Er bringt mich in seinem ganzen Text ab Kapitel 4, Vers 10 fortfolgend zum Ausdruck, also nötig wäre es nicht gewesen. Und nicht nur, wie wir das sagen, war jetzt nicht nötig, aber einmal sagen wir, Gott sei Dank, sondern der meint das wirklich ernst. Also eigentlich notwendig in dem Sinn war das nicht. Denn ich bin, erster Gedankengang des Apostel Paulus, ich bin vollkommen unabhängig. Also Paulus, das macht man jetzt nicht. Du hast zu sagen, danke, danke, Philipp, oder halt den Mund und sei froh. Ja, aber Paulus sagt, nee, also ich bin unabhängig. Ich sage, wie meinst du das denn? Und jetzt nimmt Paulus tatsächlich den Gedankengang auf, den die damals in der Zeit, im ersten Jahrhundert, aus den philosophischen Strömungen kannten, aus der asketischen Tradition, das war die in der gängigen Philosophie, die gesagt hat, wenn du zu stark deine Bedürfnisse bedienst, dann werden sie dir zu Ketten.
Ja, dann wären sie dir zu Ketten. Also versuche wirklich, dich selber bedürfnisunabhängig aufzustellen. Werde unabhängig von deinen eigenen Bedürfnissen, dann bist du der Freie. Und hier kommt ein ganz starkes Fremdwort, das hier Paulus gebraucht. Dann seid ihr nämlich autark. Autark. Autark ist für uns ja heute ein Begriff, den wir in der Politik, im wirtschaftlichen Umfeld gebrauchen. Das bedeutet, wenn eine Person, ein Verein, eine Gruppe, ein Land tatsächlich unabhängig ist, wirtschaftlich, politisch unabhängig ist, dann haben sie eine Autarkie, dann sind sie autark. Autarke Menschen sind unabhängige Menschen, sind die in sich selbst alles haben. Das ist so die Tradition, die wir bei Sokrates finden, wer das nachlesen will, oder bei den Kynikern, oder manch einer von uns kennt noch den berühmten Philosoph Diogenes aus der Tonne. Ja, das ist so die Tradition, was brauche ich mehr, die Tonne reicht. Also so, das ist der Gedankengang asketischer Lebensstil. Riesengroßer Unterschied zu Paulus ist, dass immer wenn der Mensch idealistisch beschrieben wird, wie hier nach dem Motto, ich krieg das hin, ich bin völlig abhängig, unabhängig, ich bin völlig in mir selbst ruhend, Paulus und die Christen sagen, was für ein Schrott, Schwachsinn. Wenn du unabhängig sein willst, brauchst du eine Abhängigkeit. Du brauchst eine ganz starke Abhängigkeit, um unabhängig zu sein. Das ist der Schlüssel. Von unserem Kopf, ganz wichtig. Wer unabhängig sein will in dieser Welt, braucht eine Abhängigkeit. Eine Abhängigkeit von wem? Vom Christus. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, nämlich der Christus. Nicht, ich vermag alles durch mich. Was für ein Irrtum. Das ist Idealismus. Sondern ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, der Christus. Die Christusbindung, die Christusbeziehung, die Christusabhängigkeit, die macht mich autark. So, das ist Paulus. Inzwischen sitzen die Philipper ein bisschen komisch da, sie den Brief lesen, denken, haben wir was falsch gemacht mit dem Geld? Hätten wir es ihm nicht schicken sollen? Ist er jetzt beleidigt? Was will er denn? Und Paulus sagt, nein, ich will euch nur deutlich machen, dass ich euch gerne zum Ausdruck bringen will, wir drehen mal den Spieß rum. So, wie meinst du das? Ich möchte euch gerne etwas ganz Wesentliches klar machen. Seid es bitte nicht peinlich berührt in Philippi, seid auch nicht peinlich berührt auf der Lahö. Bitte seid nicht peinlich berührt, aber indem ihr mir das Geschenk gemacht habt, seid ihr die Beschenkten. Paulus, das ist jetzt nicht so einfach. Doch, das ist ganz einfach. Die Schenkenden sind die Beschenkten. Paulus, das musst du uns erklären. Ja, der Christus wirkt doch in euch. Der Christus ist doch jetzt die bestimmende Realität. Und wenn jetzt euer Leben Auswirkungen hat, wenn euer Leben und euer Glaube in Christus sich in irgendeiner Art und Weise zeigt, wenn das sichtbar werden kann, wer ist dann der erste Profiteur? Natürlich ihr selber. Dass euer Glaube diese Spuren tatsächlich zeigt und mitbekommt. Ihr, die Schenkenden, seid die Beschenkten. Wie ganz anders geht Paulus das an? Und das schauen wir uns an. Paulus sagt tatsächlich dieser Gemeinde in Philippi, ihr habt euch etwas ausgesprochen Gutes getan, indem ihr mir diese Spende habt zuteil werden lassen. Also diese Freiheit hatte ich jetzt bisher als Verantwortlicher dieses Spendenwerks noch nicht. Aber natürlich könnt ihr das alles mithören, während ich jetzt predige. Ich hänge mich also quasi hinten im Schatten des Apostels Paulus an seine Denke mit dran. Ihr, die Schenkenden, habt euch etwas Gutes getan. Ihr habt euch nämlich selbst damit beschenkt. Denn, erster Gedankengang, endlich hattet ihr wieder eine Gelegenheit aufzublühen. So steht's da. Da, wo da in der Bibel hier drin steht, ich bin hocherfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden seid, steht eigentlich ein floristischer Ausdruck. Es ist tatsächlich die Winterstarre vorbei. Ihr hattet tatsächlich einen Frühlingsanfang. Und der Frühlingsanfang, der ist sichtbar geworden in dieser Zuwendung, die bei mir jetzt tatsächlich durch euren Boten bei mir angekommen ist. Ich habe mich so riesig für euch gefreut, dass ihr wieder in die Lage versetzt worden seid, es bei euch aufblühen zu lassen. So müsst ihr es übersetzen. Es fängt an zu blühen. Der Winter ist vorüber. Die Winterstarre ist dabei. Endlich könnt ihr wieder es blühen lassen. Was hat's denn verhindert? In der Übersetzung heißt so eigenartig, die Zeit hat's nicht zugelassen. Was da eigentlich steht, meint, ihr hattet nicht den richtigen Kairos. Ihr hattet nicht die Gelegenheiten, ihr hattet nicht die Kairoi, die Zeitpunkte, an denen ihr es blühen lassen konntet. Das war doch traurig. Er hat gar keine Chance, dass es bei euch blüht in eurem christlichen Glauben. Und jetzt tatsächlich, ich sehe es ja, ich habe hier die Überweisung vorliegen, sehe ich tatsächlich, wow, die Winterstarre in Philippi ist vorbei. Es blüht wieder. Es blüht. Ist ja traumhaft schön. An unserem Urlaubsort an der Nordsee, ich sage ja immer wieder in meinem Werbeblock, ich bin ja sehr, sehr gerne hier, nur der Ort ist falsch, dieses Haus an der Nordsee. Wow, also okay, zurück. Also in unserem Urlaubsort an der Nordsee, da gibt es in diesem Dorf, in dem wir da waren, ein einziges, es gibt viele schöne Häuser und auch viele schöne Vorgärten und alles traumhaft, aber ein einziger Garten, der hat sogar inzwischen in die Bücher geschafft über diesen Ort. Da bleiben selbst die, die überhaupt keinen Sinn für Pflanzen haben, die bleiben da stehen. Bleiben einfach da stehen vor diesem Garten und stehen staunend da vor dieser Fülle von Blühendem, jetzt auch noch im Hochsommer. Traumhaft. Kein Stoff, also kein Mensch, der noch einen letzten Rest von Sensibilität hat, kann an diesem Grundstück vorbeizugehen, ohne dahin zu gucken und sagen, wow, da blüht es. Und dann haben wir auf der gleichen Zeit ein Buch gefunden, oder wieder neu uns erinnert, das trägt die Überschrift Die 100 hässlichsten Gärten Deutschlands. Ja, das ist ein faszinierendes Buch von wirklich floristischen Katastrophen. Wahnsinn, der absolute Wahnsinn, was es tatsächlich in unserem Land gibt. Originalaufnahmen von Vorgärten, wo du denkst, welche Katastrophe ist passiert? Welches Gift haben sie verstreut, dass es hier so aussieht, ja? So, und jetzt ist die schlichte und einfache Frage, was willst du in deinem Leben? Was willst du in deinem Leben? Denn Kairos erleben, mein Gott, in meinem Leben kann was Gutes blühen oder bist du eine mittlere Wüste? Vergiftet durch irgendetwas und im Graubraun deines Restdaseins versuchst du irgendwie da durchzukommen durch diese Tage und Wochen. Paulus sagt, ich freue mich so sehr für euch in Philippi. Ich erkenne es. Blüht! Es blüht! Was für ein schönes Bild! Was für ein starkes Bild! Wo blüht's denn? Blüht's bei Ihnen? Oder ist Winter? Starrer Frost! -10 Grad! Alles knackt! Sie halten alles fest in Ihrem Leben! Und jetzt merken Sie, es fängt an zu tauen. Der Heilige Geist kommt an. Er spricht sie mal so an. Das Eis bröckelt ein bisschen, aber sie sind noch ein bisschen in ihrer Winterstarre drin. Dann steht die Sonne höher, sie können gar nichts verhindern. Die Sonne des Heiligen Geistes beleuchtet sie, bescheint sie. Und die Eisschichten verschwinden. Und sie merken, ich kann es gar nicht hindern. Das fängt an zu blühen und zu wachsen. Manche wehren sich dagegen, dass Gott tatsächlich in ihnen was Gutes hinkriegen könnte, aber irgendwann leisten wir doch keinen Widerstand mehr. So, warum nicht? Ich lass mal ein bisschen blühen. Vielleicht ist es nicht schlimm, wenn der Winter zu Ende ist in meiner Beziehung starre. Vielleicht darf ich ja wirklich raus aus der Sündenverharrung, in der ich mich so eingeparkt habe in den letzten Wochen und Monaten. Was spricht denn dagegen, wenn durch mein Leben was Gutes passiert? Wär doch gar nicht so schlimm, oder? Wird doch nicht so schlimm. Komm, lass es blühen. Das wäre doch keine schlechte Woche. Wäre das eine schlechte Woche, wo du am nächsten Sonntag sagen kannst, boah, was war das ein Blütenfest dieser Woche. Da hat's geblüht. Der Heilige Geist hat mich blühen lassen. Ich konnte da Schuld vergeben, ich konnte da die Tür aufmachen, ich habe eine Chance gehabt, das auszuhalten, ich war da treu, ich war da gehorsam. Mein Gott, es hat geblüht. Und jetzt sagt Paulus, merkst du, wer ist denn der Beschenkte? Ach, das bin ja ich, der ich eigentlich jemand anderem ein Geschenk machen wollte. Aber am Ende bin ich es. Ich bin der Beschenkte. Der Schenkende wird zum Beschenkten. Lass es blühen. Ein ganz, ganz wichtiger Gedankengang. Ein Thema, was uns immer neu inspirieren kann. Frühling, echten Frühling unserer Nachfolge in Jesus Christus. Ich bin ja autark. In Christus kann ich das machen. Und jetzt lasse ich es blühen. Es blüht. Erstes Bild. Zweites Bild, Paulus wechselt radikal die Metapher, radikal die Bildebene. Bei ihm wird man ja durch die Bilder so durchgejagt. Er geht also raus aus dem Garten, er kommt raus aus der Floristik und rauscht rein in ein Bankgebäude. Plötzlich ist er in einer durchschnittlichen Sparkasse drin. Ja, er ist in der Sparkasse drin. Alle Worte, die jetzt kommen, sind Worte aus der Wirtschaftswelt. Er nimmt nämlich nicht nur dieses Begriff, ich quittiere den Spendeneingang, Vers 18, das ist das eine, sondern Vers 14 sagt er noch etwas Hochinteressantes. Er sagt nämlich in diesem Wort, ihr habt wohlgetan, dass euch meiner Bedrängnis angenommen hat. Das klingt ja ganz schlicht. Ihr habt wohlgetan, dass ihr euch meiner Bedrängnis angenommen habt. Und das Annehmen der Bedrängnisse, das Wort, was da steht, das ist tatsächlich ein juristischer Begriff, ein Begriff aus der Wirtschaftssprache, aus der Firmengründungssprache. Nämlich, das ist ein Wort, wenn man eine Anteilseignerschaft eingeht. Also wenn ich einer ganz bestimmten Firma Anteile für mich erwerbe. Jetzt haben wir so, Paulus sagt, ihr habt, indem ihr mir da diese Spende zuteil werden ließet, habt ihr euch Anteile von der Firma Apostel Paulus erworben. Ihr habt euch quasi mit mir einig gemacht, ihr seid mit dem Jesusweg des Apostels Paulus verbunden und habt daran jetzt Anteil. Und das ist gut für euch. Das ist eine gute Investition. Das ist eine gute Investition. Das heißt, der Apostel Paulus denkt da komplett anders. Wir würden sagen, was gibt in den nächsten 5 Jahren die beste Rendite? Und Paulus sagt, das ist die allerbeste Rendite, wenn ihr eine Anteilseignerschaft erwirbt, Anteile, Firmenanteile erwirbt, an den Firmenkonsortium, am Firmenkomplex des Reiches Gottes. Unterabteilung Jesusweg des Apostels Paulus. Daran habt ihr jetzt Anteil. Und jetzt guckt mal, wie sich diese Anteilseignerschaft renditemäßig entwickelt. Evangelisch-protestantische Herzen werden schon leicht nervös. Manche müssen ihren Herzschrittmacher höher stellen. Andere wissen nicht mehr, ob das noch im Sinn des Evangeliums ist, so unmittelbar, so materiell zu denken. Und dann plötzlich steht Jesus uns vor Augen. Jesus in der Bergpredigt. Wie er da vom Schatz im Himmel spricht und wie er da hin und her rechnet. Und ganz echt, ganz unmittelbar, ganz direkt tatsächlich sagt es, ist total bescheuert, in was ihr da investiert. Wie investiert in Zeug, wo die Motten fressen? Wie kann man nur so eine doofe Anlage hin? Ihr braucht eine Anlageberatung. Ihr braucht eine richtig gute Anlageberatung. Geistliche Anlageberatung. Und Paulus gratuliert den Philippern und sagt, gutes Invest. Richtig gutes Invest. Jetzt habt ihr also Anteile erworben. Und das geht noch weiter in Vers 15, wer Wirtschaftsbegriffe mag, heißt es nämlich da, dass keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat, im Geben und Nehmen als ihr allein. Und ihr ahnt schon, beim Geben und Nehmen, da steht wieder etwas dran, nämlich ist die Rechnungslegung in Ausgaben und Einnahmen. Ja, also es ist wirklich tatsächlich so gemeint. Und jetzt sagt Paulus als Spitze in Vers 17, nicht, dass ich das Geschenk suche. Ich suche die Frucht. Ganz kurz kommt dieses Bild von der Frucht rein. Das stimmt überhaupt nicht. Er ist immer noch in der Sparkasse. Denn er sagt, damit sie euch reichlich angerechnet wird. Das ist kein steiler Satz. Das kann man am besten vielleicht so übersetzen. Es geht hier mir um den Gewinn, der sich zu euren Gunsten bei der Abrechnung mehrt. Das steht da. Es geht mir, dem Apostel Paulus, um euren Gewinn, der sich zu euren Gunsten bei der Abrechnung mehrt. So direkt, Herr Paulus, euer Invest ist Invest des Reiches Gottes. Das kommt euch letztendlich zugute. Wer ist der Beschenkte? Ich, der Apostel Paulus. Ja, ich auch. Danke für eure Spende. Wer ist der Beschenkte? Die Gemeinde in Philippi. Denn ihr habt jetzt, ihr seid zu beglückwünschen, ein super Invest geleistet. Das war richtig, richtig gut von euch. Ja, es kann sein, nächster Gedankengang, Paulus ist immer noch nicht fertig mit seiner Sparkasse in Vers 19, es kann sein, dass jetzt Gott etwas bei euch erstatten muss, nämlich all euren Mangel soll er abhelfen nach dem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Es kann eine Verschiebung im Rechnungsbetrag geben, kann sein. Was der Gedankengang? Der Gedankengang ist, das Geld ist vom Konto in Philippi runter und ist beim Konto beim Apostel Paulus drauf. Jetzt gibt's also da ein Minus und da ein Plus. Wer schafft den Ausgleich? Paul sagt, das macht Gott. Das ist Gottes Sache. Das ist seine Verrechnungssache. Der Gedankengang dahinter ist, Paulus lässt anschreiben. Meine Frau hat anschreiben lassen. Also keine Sorge, es geht uns gut. Aber im Urlaub hat sie, ich glaube zum ersten Mal anschreiben lassen. Sie hat großzügig mit großer Freude eingekauft und in dem Laden gemerkt, oh, ich habe ja gar nichts dabei. Und sie wird da oben schon so bekannt, dass sie uns schon mit Namen begrüßen. Also auf jeden Fall hat sie also das Recht bekommen, sie kommen ja wieder, jetzt schreiben wir es mal an und ein paar Tage später, dann zahlen sie es nachher. Alle Achtung, anschreiben lassen. Paulus lässt anschreiben. Wer muss sich um den Ausgleich bekümmern? Gott. Gott ist der, der sich dann um den Ausgleich bekümmert. Ich bin da raus. Paulus muss immer ein schlechtes Gewissen haben, dass bei euch in Philippi jetzt ein Minus ist, bei mir ein Plus. Das wird mein Gott, wird eurem Mangel abhelfen. Da ist er absolut toll. Das ist finanztechnisch sein Ding. Das macht er. Fazit, ernst gemeintes Fazit. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht in Philippi. Ihr in Philippi habt ein gutes Geschäft gemacht. Haben Sie so mal Ihre geistliche Wirksamkeit eingedacht? Da bringen Sie sich ein. Da dienen Sie vielleicht auch mit Ihren Gaben. Ja, vielleicht auch mit Ihren finanziellen Gaben. Aber auch mit Ihrem Zeit, Ihrem Engagement, Ihrem Leben, alles, was da ist. Und von unserem religiösen, furchtbaren religiösen Menschen her denken wir, wow, jetzt aber ganz schön viel weggegangen von mir. Meine Güte, Geld, Zeit, Leben, Kraft, Einsatz. Mein Gott, was für ein Minus. Und so sehen ja auch manche aus. Manche sehen ja auch so aus. Sind ausgezehrt von all dem, was sie investiert haben. Bis Reich Gottes sie ausgesaugt hat. Und Paulus sagt, nein. Was für ein Glück für euch. Was für ein Glück, dass ihr eine solche Investition leisten konntet. Dass ihr beschenkt worden seid, in das Bleibende des Reiches Gottes, euer kleines, mickriges Leben zu investieren. Das ist unser Glück. Verstehen Sie, bitte nicht falsch verstehen, wir machen fröhlich nachher weiter. Aber eigentlich müssen wir mit diesem dauernden Dankesagen aufhören. Wer ist denn der Beschenkte, wenn ich ins Reich Gottes investieren darf? Wenn ich mitmachen darf bei der Sache Jesu? Wenn mein kleines Leben mit den Gaben, die er mir anvertraut hat, mit der Kraft, mit der Zeit, mit den Befähigungen hineinfließt in das, was bleibt, dann bin ich doch der Beschenkte. Mein Gott, ich danke dir für diesen Perspektivwechsel des Apostels Paulus. Ich danke dir. Und nachdem er also uns das auch im Ausdruck gebracht hat, dass es blühen darf, und nachdem er uns zum Ausdruck gebracht hat, super Investition, ist er immer noch nicht fertig, so nimmt uns noch mal eine dritte Gedankenwelt mit hinein. Er sagt nämlich hier, ich möchte, dass das Ganze, was ihr getan habt, ein lieblicher Geruch ist. Ein angenehmes Opfer. Gott gefällig. Neue Welt. Drei Welten. Blumenwelt. Sparkasse. Geruch. Ach, Urlaub ist einfach genial. Sehr fröhlich. Mein Spruch der Woche, der mich morgen bei meinem ersten offiziellen Arbeitstag erwartet, lautet, Urlaub könnte ich beruflich machen. Also zurück. Also auf jeden Fall, man kann so viel lesen. Und in einem Buch, was ich da gelesen habe, wird beschrieben, eine Überfahrt von Europa nach Amerika im 17. Jahrhundert, Katastrophe. Wahnsinn, irre. Und nicht so eine Einzelzimmerkabine mit täglichem Service, sondern etwa 150 Leute in einem Raum im Schiffsbau zusammengepfercht. Und dann beschreibt der Autor beängstigend realistisch, wie aufgrund eines zweitägigen Sturmes dort irgendwo zwischen Europa und Amerika dieses Schiff komplett zugemacht werden musste. Alle Löcher wurden zugemacht, damit das Wasser da nicht reinkam. Die waren also mehrere Tage mit 150 Leuten. Toilette etc. In diesem Schiffsbauchtrepp. Und als Leser empfindest du förmlich, was passiert, als die Luken aufgingen und die Leute zum ersten Mal da raus konnten und wieder atmen konnten aus dem Tank. Ein guter Geruch. Ein guter Geruch. Selbst wir ohne jeden Opfergedanken kennen dies. Das riecht gut. Das riecht gut. Und jetzt kommen wir uns in die Bibel hinein und wissen, da ist auch das Thema vom Opfer mit drin. Für uns so weit weg. Aber wir haben das Bild ganz stark im Alten Testament. Das Geruch aufsteigt in die Nase Gottes. Und es riecht für ihn gut. Es riecht gut. Es riecht nach Ehre ihm gegenüber. Es riecht nach Vertrauen ihm gegenüber. Das sind gute Gerüche, die bei Gott ankommen. Ich glaube, die Bibelstelle überhaupt über Geruch ist im Epheserbrief. Im Epheserbrief, dort heißt es ja dann tatsächlich in Kapitel 5, Vers 2, Christus hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Was für ein Satz. Die Hingabe des Sohnes Gottes am Kreuz auf Golgatha ist ein lieblicher Geruch für Gott, seinen Vater, weil darin Ehre, Gehorsam, Liebe, Respekt zum Ausdruck kommt. Was für ein Geruch kommt da zu Gott? Und jetzt sagt uns hier Paulus, dass das, was da bei euch ankommt, dass da was durch euer Leben zu Gott kommt, das riecht richtig gut. Das riecht richtig gut. Riecht's gut? Riecht's gut bei dir? Riecht's gut bei ihm? Sie müssen ja sich selber erst mal riechen. Natürlich. Und sagen, mein Gott, ich muss mal die Kleider wechseln, ich brauche mal eine Dusche. Es riecht nicht gut. Ist das nicht ein starkes Bild? Ich finde das ein so starkes Bild. Da kommt ein guter Geruch rüber. Ach, Sie kennen das ja auch. Sie kennen das doch, lassen Sie ehrlich sein. Wenn irgendjemand in Ihrer Gegenwart übel riecht, dann kriegen Sie so ein bisschen Abstand. Das Gesicht geht ein bisschen weg, Sie wollen natürlich die ganze Welle nicht mitkriegen. Ja? Sie verkürzen die Aufenthaltszeiten, Sie wechseln die Blätter. Ach, sind wir doch ehrlich. Ab einer gewissen Dosis von Knoblauch gehen Sie verschiedene Wege. Natürlich. Wenn er Dusche zwei Wochen nicht gesehen hat, erfährt weniger Gemeinschaft. Riecht's gut? Was gibt's denn bei Ihnen und bei mir in der Nachfolge Jesu zu riechen? Was riechen denn die Leute, wenn sie mit mir zusammen sind, wenn sie mit Ihnen zusammen sind? Riecht's da gut? Riecht's nach Ehre Gott gegenüber? Riecht's nach Vertrauen Gott gegenüber? Riecht's nach Respekt den Menschen gegenüber, die von Gott geliebt sind? Riecht's da gut? Oder riecht's da muffig? Eklig, abstoßend, abgestanden. Ich hör auf. Eine Woche, in der es gut riecht. Paulus sagt, es riecht gut. Das Geld riecht gut. Das ist ein guter Geruch, den ihr da tatsächlich habt. Jetzt sagen Sie mir, der Schluss vom Philipperbrief, der hat es ja in sich, ja? Das ist ja nicht nur, irgendwie müssen wir den Brief ja aufhören. Sondern am Ende von diesem Philipperbrief macht uns ja der Apostel Paulus deutlich, auf was es ihm eigentlich im Wesentlichen ankommt. Dass Menschen, die mit Christus leben, dass Menschen, die eine Entscheidung für Christus getroffen haben, dass Menschen, die zum Christus gehören, dass sie tatsächlich eine ganz besondere Autarkie haben. Eine Unabhängigkeit in Bindung. Und diese Unabhängigkeit in Bindung, die lässt was Neues entstehen. Die lässt was ganz Neues entstehen. Ihr in Philippi, ihr seid nur zu beglückwünschen. Ihr seid die Beschenkten. Ihr seid die Profiteure. Und wenn ich Danke sage an euch, dann könnt ihr gleichzeitig auch Danke sagen an euren Gott. Wofür könnt ihr denn in Philippi Danke sagen an euren Gott, wenn ihr an die Spende denkt, die ihr mir, dem Apostel Paulus, zur Verfügung gestellt habt? Dann könnt ihr Danke sagen, weil Gott euch einen Kairos zum Blühen gegeben hat. Winter AD. Weil Gott euch eine Investition gezeigt hat, die Rendite hat, die ist innerweltlich nicht nachvollziehbar. Weil Gott euch eine Möglichkeit gegeben hat, einen guten Geruch zu verbreiten. Also, ich denke, Paulus macht es uns echt leicht. Richtig leicht, das, was wir heute Vormittag miteinander bearbeitet haben, tatsächlich in diese Woche mit hineinzuleben. Denn diese drei Bildwelten, die werden Ihnen auf jeden Fall begegnen. Es wird Ihnen doch irgendwo ein Blümchen begegnen in den nächsten Tagen. Und dann möge der Heilige Geist Sie daran erinnern, hallo, blühe ich gerade oder bin ich Wüste? Wenn Sie mich in die Sparkasse betreten, dann gehen Sie wenigstens online in Ihre Konten. Und gucken mal nach, was los ist und überlegen, was ist denn meine Investition? Und riechen wird sie auch auf jeden Fall. So oder so. Also in dem Sinn, sucht den Kairos. Freut euch daran, wenn der Winter in eurem Leben vorbei ist und es anfängt zu blühen und euch euer Leben was Gutes geschieht. Ja, tatsächlich. Dankt Gott, wenn er euch eine gute geistliche Anlageberatung gibt und ihr ein Invest setzt, das eine himmlische Rendite aufwirft. Und ja, riecht gut für Jesus. Riecht richtig gut für Jesus. Und das alles steckt in diesem kleinen Wörtchen Danke. Paulus sagt, danke. Komm, wir beten. Allmächtiger Gott und Vater in Jesus Christus, kommen wir zu dir in deine Gegenwart und danken dir an diesem Morgen so sehr dafür, dass durch dich unser Leben so unglaublich anders geworden ist. Unser ganzes Denken, unser ganzes Sein stellst du so auf den Kopf. Aus diesem ganzen religiösen Schimmel und abgestandenen Leben holst du uns raus. Aus dem ganzen eigenartigen Idealismus und völliger Überheblichkeit holst du uns zurück. Und stellst uns in diese wunderbare Gemeinschaft und Beziehung hinein zu dir. Gibst uns in der Abhängigkeit zu dir die Unabhängigkeit. Und jetzt dürfen wir mit diesem Leben, das du uns geschenkt hast, anfangen zu blühen. Bitte vergib uns diese Winterstarre. Vergib uns diesen Dauerfrostboden. Vergib uns dieses sich fest verharren im Nicht-Wachsen, im Nicht-Aufgehen. Und dann, wenn die Sonne deiner Liebe, wenn die Sonne des Heiligen Geistes uns erreicht und das Tauwetter einsetzt, und an einen anderen Stelle das eine andere Blümchen hochkommt, lass es blühen, bitte. Zeig uns den Kairos, die Kairoi zum Blühen in diesen Tagen. Und dann danken wir dir, dass das so real ist bei dir. So real. Dein Reich, dein Rechenzentrum, deine große himmlische Schatzkammer. Wir danken dir, dass das bei dir alles unmittelbar zusammengehört und wir danken dir, dass wir auf ganz unterschiedliche Weise mit allem Möglichen teilhaben dürfen mit unserer Investition ins Reich Gottes. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere zufallen, so sagst du es uns, Herr Jesus. Und dann bitten wir dich, so sehr, dass wir gut riechen. Dass du uns gut riechen kannst, Herr Jesus. Und wir bitten dich, dass du in dieser Woche uns an die Blumen, an die Bank und an den Geruch erinnerst. Du kriegst das hin, dein Geist ist da. Und so befehlen wir uns für diesen Tag und für die vor uns liegenden Tage an. Du bist unser Herr, du bist unser Gott, der über allem steht, über allem wacht und mit uns diesen neuen Weg geht. Wir sind die Beschenkten und danken dir dafür.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.